Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Der Ball könnte bald schon wieder rollen in Deutschland, zumindest vor leeren Rängen. Aus der Politik kamen zum Wochenanfang positive Signale für die Bundesliga und ihre Clubs. Sogenannte Geisterspiele, so führende Politiker, seien ab dem 9. Mai denkbar. Alexander Löhr.
Erst stellte die Sportministerkonferenz Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai in Aussicht. Dann wurden auch schon konkrete Daten genannt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet können sich Fußballspiele vor leeren Rängen bereits ab dem 9. Mai vorstellen. Dies sagten sie in einem Video-Interview der Bild-Zeitung. Voraussetzung dafür sei allerdings ein durchdachtes Konzept. Dieses scheint die deutsche Fußballliga zu haben. Laschet äußerte sich zufrieden über die von der DFL vorgeschlagenen Schutzvorkehrungen. Auch Söder äußerte sich positiv, zugleich aber auch vorsichtig. Der bayerische Landeschef bezeichnete Geisterspiele frühestens ab dem 9. Mai als denkbar, aber auch als eine Gratwanderung. Man müsse jetzt aufpassen, dass man nicht überdrehe und leichtfertig werde, mahnte Söder. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich im Gespräch mit Bild ebenfalls offen für mögliche Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga. Entscheidend sei für ihn, dass dabei das Infektionsrisiko minimiert werde. Dies scheint nach Ansicht des Gesundheitsministers mit dem Konzept der DFL offenbar gewährleistet zu sein. Eine Wiederaufnahme der Ligaspiele wäre für Millionen Fußballfans wieder ein Stück Normalität, wenn auch im leeren Stadion, sagte Spahn. Am Donnerstag will nun die DFL über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung mit Geisterspielen beraten. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sprach von positiven Signalen der Politik. Diese gäben beiden Ligen eine wichtige Perspektive. Die Corona-Zwangspause ist für einige Clubs existenzbedrohend. Seifert mahnte die Vereine, das von der Politik dem Fußball entgegengebrachte Vertrauen nun auch zurückzuzahlen. Clubs und Spieler müssten sich nun vorbildlich verhalten. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bedankte sich bei der DFL mit Seifert an der Spitze für das seiner Meinung nach hervorragende Konzept, das auch organisatorische und medizinische Aspekte umfassend berücksichtige. Dieses sei die Basis für die positive Einschätzung der Politik gewesen. Die Vorsitzende der Sportministerkonferenz, Anja Stahmann, erklärte, dass der Spielbetrieb mit zeitlicher Verzögerung auf die dritte Liga, die Frauenbundesliga und den DFB-Pokal ausgeweitet werden könne, falls sich das Konzept der DFL in der Praxis bewähre. Die DFL müsse bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, betonte Stahmann. Außerdem müssten Liga und Vereine dazu beitragen, bei Geisterspielen auch im Umfeld der Stadien Treffen von Fangruppen zu verhindern.
Alexander Löhr über bald wohl mögliche Geisterspiele in den Fußball-Bundesligen. Die Politik hat sich heute übrigens nicht nur mit dem Profifußball befasst, Heike Neugebauer über die Sportministerkonferenz.
Für den Breiten- und Freizeitsport gibt die Konferenz keinen zeitlichen Rahmen vor, dafür aber auch Bedingungen. Die Aktivitäten müssen an der frischen Luft stattfinden, der Abstand der Sportlerinnen und Sportler mindestens 2 Meter betragen und alle sportlichen Aktivitäten müssten kontaktfrei erfolgen. Wettkampfbetrieb auch ohne Zuschauer könne erst wieder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, begrüßte die Lockerung von Corona-Maßnahmen für Sportler. Gleichzeitig kritisierte er aber die uneinheitlichen Regeln der einzelnen Länder.
Ja, es sind dann eben genau diese Einzelfallregelungen, die dann dazu führen, dass von vielen anderen die Frage gestellt wird, warum da und warum in dieser Sportart und warum nicht in anderen Bereichen. Und das war heute der klare Tenor in der Sportministerkonferenz. Wir sollten zu einer einigermaßen gleichgewichteten Form des Vorgehens kommen.
DOSB-Präsident Alfons Hörmann mahnt gleiche Regeln für alle Sportarten in allen Bundesländern an. Politik und Sport in Deutschland beraten also über eine Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten und auch von Wettbewerben. Auch in China, wo die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, geschieht dies. Dort wird über einen Start der Super League nachgedacht. Axel Dorloff.
Hoffnung für die chinesischen Fußballfans. Ein Saisonstart Ende Juni, Anfang Juli sei nach momentaner Lage möglich. Das sagte Huang Shenghua, Vereinsboss beim Club Guangzhou R&F, der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Huang zeigte sich außerdem optimistisch, dass der komplette Saisonbetrieb mit 30 Spieltagen noch in diesem Jahr stattfinden kann. Eigentlich hätte die chinesische Fußballliga bereits am 22. Februar losgehen sollen. Zu diesem Zeitpunkt war in China aber die Corona-Krise gerade auf ihrem Höhepunkt. Die Viruspandemie hat auch den chinesischen Fußball komplett zum Erliegen gebracht. Am Wochenende waren die Spieler des Erstligaklubs FC Wuhan Zhal aus dem chinesischen Corona-Epizentrum Wuhan nach 104 Tagen in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Ende Januar war die Mannschaft im Trainingslager im südchinesischen Guangzhou von der Abriegelung Wuhans überrascht worden. Das Team flog daraufhin zum Trainingscamp nach Spanien und saß dort fast 3 Monate fest. Vor 3 Wochen kamen sie zurück nach Südchina und haben in Shenzhen ihre Quarantäne absolviert. Jetzt sind die Spieler wieder zu Hause. Die Corona-Krise hat den chinesischen Fußball hart getroffen. Auch weil Sponsoren und Investoren selbst unter den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus leiden und deshalb Investitionen in den Fußball weiter auf der Kippe stehen. Die Zeiten der gigantischen Ablösesummen und extrem hohen Gehälter für internationale Stars in China sind schon seit etwa 2 Jahren fast vorbei. Experten erwarten jetzt für einige Vereine einen echten Überlebenskampf.
Weltweit sind Fußballligen von der Corona-Pandemie betroffen. Jeder Landesverband sucht dabei eigene Lösungen. Mexiko geht einen ganz besonderen Weg. In dem mittelamerikanischen Land wird es 5 Jahre lang keine Absteiger und keine Aufsteiger in den ersten beiden Ligen geben. Aus Mexiko, Anne-Kathrin Mellmann.
Reichliche Beschimpfungen in sozialen Netzwerken ernten die Chefs der mexikanischen Liga für ihre Entscheidung. Die Abschaffung von Auf- und Abstieg sei der Abschied vom Wettbewerb. Die bisherige zweite Liga, Aufstiegsliga genannt, soll zu einer Entwicklungsliga umfunktioniert werden. Eine Art Nachwuchsschmiede mit der Altersgrenze 23. Das sei ein schwerer Schlag gegen den Fußball, wie dieser wütende Kommentator meint. Die Aufstiegsliga verschwinden zu lassen, ist eine historisch falsche Entscheidung. Sie richtet sich direkt gegen jeden Sportsgeist. Jetzt heißt es, willkommen sei das Mittelmaß. Ohne Aufstieg könne es keine Entwicklung geben. Aber die Aufstiegsliga habe schon seit längerer Zeit wirtschaftliche Probleme gehabt, begründet Verbandspräsident Enrique Bonilla die Umstrukturierung mitten in der Corona-Krise. Jetzt erhielten die Clubs der früheren Aufstiegsliga pro Jahr eine Unterstützung von 20 Millionen Pesos, fast 1 Million Euro. Das wird ermöglichen, dass sich kein Spieler mehr Sorgen um sein Gehalt machen muss. Sie können sich wieder in Ruhe auf ihre Aufgabe konzentrieren. Aber einige werden sich verabschieden müssen, weil der Anteil ausländischer Spieler gesenkt werden soll und auch die Altersgrenze. Alberto Castellanos, Präsident des Zweitligavereins Leones Negros, ist überzeugt, dass sich die Erstligavereine in dem neuen Modell vor dem Abstieg schützen wollen. In Mexiko gehören die meisten Clubs reichen Unternehmern und die wollen ökonomische Planungssicherheit statt sportlicher Abstiegsrisiken. Ja, wir sind mitten in einer Gesundheitskrise, aber warum die plötzliche Eile? Wir hätten jetzt viel Zeit für Videokonferenzen und zum Nachdenken gehabt, wie wir unsere Fußballliga verbessern können. Die Art und Weise, wie sie uns in einer einzigen Videokonferenz zu der Entscheidung gedrängt haben, ist unmöglich. Sie spielen mit der finanziellen Not, die einige Clubs derzeit plagt. Das ist unfair. Fußballkommentatoren vermuten, dass es um weit mehr geht als das Überstehen der Corona-Krise. Die mexikanische Liga wollte sich mit diesem großen Schritt der Major League Soccer MLS angleichen, der gemeinsamen höchsten Spielklasse der USA und Kanadas. Pläne über einen Zusammenschluss mit Mexiko zu einer großen nordamerikanischen Liga haben die Entscheidungsträger schon seit längerem. Auch die MLS kennt weder Auf- noch Abstieg.
Anne-Kathrin Mellmann berichtete aus Mexiko. Gab es rund um die Fußball-WM 2006 in Deutschland nun Bestechungen und gekaufte Stimmen oder nicht? Gut möglich, dass diese Fragen nie restlos geklärt werden können. Zumindest nicht vor Gericht. Der sogenannte Sommermärchenprozess in der Schweiz steckt wegen der Corona-Krise jedenfalls weiter fest. In einer Woche verjähren die Vorwürfe gegen 3 ehemalige DFB-Funktionäre und einen früheren FIFA-Angestellten. Über das Verfahren in der Südschweizer Stadt Bellinzona, Dietrich Karl Meurer.
Heute hätte der seit Mitte März unterbrochene Prozess eigentlich fortgesetzt werden sollen. Doch auf der Internetseite des Schweizer Bundesstrafgerichts in Bellinzona heißt es, unter Verweis auf die Coronavirus-Pandemie, es finden keine Hauptverhandlungen statt. Auf Nachfrage erklärte das Gericht vor dem Wochenende, in den nächsten Tagen werde über eine Fortsetzung entschieden. Damit scheint ein Abschluss des Verfahrens unrealistisch, denn am nächsten Montag verjähren die Vorwürfe gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst Schmidt sowie gegen den früheren FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Theo Zwanziger gab sich im Interview mit der deutschen Presseagentur denn auch forsch, indem er sagte, wenn es bei der Verjährung am 27. April bleibe, werde er um einen Freispruch gebracht. In dem Verfahren geht es um eine dubiose Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro im Vorfeld der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Den Fußballfunktionären wird vorgeworfen, die Summe wissentlich falsch deklariert zu haben. Es drohen bis zu 5 Jahre Haft. Die Angeklagten bestreiten alle Vorwürfe.
Die Corona-Pandemie stoppt nicht nur den Sommermärchenprozess und die Fußballligen, sondern auch viele andere Sportarten. So steuert der deutsche Handball auf einen Saisonabbruch zu. Thomas Groß über die Abstimmung der Bundesligisten.
Heute trudeln die meisten Entscheidungen der Vereine ein. Weiter oder Abbruch. Eine breite Mehrheit, so ist zu hören, und dazu gehören auch die Nordclubs, ist für den Abbruch. Ein Weiterspielen ohne Zuschauer für die Vereine ein dickes Minusgeschäft, zudem mit den zahlreichen Corona-Beschränkungen bis Ende Juni nicht praktikabel. Für einen Abbruch ist eine Dreiviertelmehrheit aller Erst- und Zweitligisten nötig. Sollte die zustande kommen, würde anschließend das Präsidium der Handball-Bundesliga über die Saisonwertung entscheiden und den THW Kiel wohl zum Corona-Meister küren, spätestens morgen Mittag nach einer weiteren Telefonkonferenz. Die Vereine schauen aber bereits auf die neue Saison, die für alle eine noch größere finanzielle Herausforderung wird. Denn während man in dieser Spielzeit wohl um die im Handball wenig lukrativen Geisterspiele herumkommt, sind die Stand jetzt in der nächsten Saison kaum zu verhindern.
Thomas Groß berichtete über die Deutsche Handballliga kurz vor dem Corona-Abbruch. Der deutsche Vorzeigemarathonläufer Arne Gabius kann seinen Sport zwar draußen ausüben, während der Corona-Pandemie allerdings auch nur eingeschränkt. Entmutigen lässt sich Gabius dadurch aber nicht, berichtet Fabian Wittke.
Das hier war sein Tag. Es war sein Rennen. Es waren seine Sternstunden damals im Herbst 2015.
Arne Gabius rein in die Festhalle. Das muss er schaffen, Arne Gabius. Und er wird es schaffen. Es wird neuer deutscher Rekord. Sensationell auf Platz 4, Arne Gabius, 8:31, 208:31, sensationelles Kampfrennen.
Und das hier war Ausnahmemarathoni Gabius Anfang des Jahres im Höhentrainingslager in Kenia.
Bei mir ist so, wenn ich gesund bleibe und ich gesund es zur Startlinie schaffe, das ist die erste Etappe, die ist ganz wichtig, dann werde ich die noch umlaufen.
Den Plan hatte der studierte Mediziner. Die Qualifikation für Tokio schaffen, nach den Sommerspielen die Profischuhe an den berühmten Nagel hängen und den Beruf 2.0 vorantreiben. Und nun?
Also ich lasse mir von der Corona-Pandemie nicht das Karriereende vorschreiben. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich gut. Mein Körper ist belastbar, auch noch mit 39. Sehr, sehr viel Erfahrung. Und dieser olympische Marathon fehlt mir noch. Ich war 2012 über 5000 Meter auf der Bahn dabei. Aber halt ein olympischer Marathon, da fehlt mir einfach noch in meiner Vita.
Und der soll es ja auch eigentlich nochmal sein. Was voraussetzen würde, dass seine Frau, die in einer Großkanzlei arbeitet, und der Nachwuchs Gabius nochmal mitspielen, besser laufen würden. Und deshalb wird die Corona-Lauf- und Wettkampfpause im Hause Gabius auch gut angelegt.
Ich nutze sie gerade auf der einen Seite mit Kinderbetreuung, dass ich meinen Sohn beschäftige, dass wir viel auch dann hier vors Haus gehen, viel spielen, viel auf der Terrasse sind, sodass meine Frau auch in Ruhe Homeoffice arbeiten kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann auch Zeit für mich habe, neben dem Laufen, dass ich natürlich auch meine Medizinkenntnisse auf den neuesten Stand bringe, mich weiter fortbilde. Und mich dann halt natürlich auf meinen Beruf nach der Sportlerkarriere vorbereite.
Denn eines ist ja ohnehin klar. Zeit hat ein deutscher Rekordhalter wie Marathonmann Arne Gabius nie zu verlieren.
Wenn man merkt, dass man Zeit verliert, sollte man was ändern, weil Zeit dafür einfach zu schade ist, sie einfach wegzuschmeißen oder als verloren anzusehen.
Wer erinnert sich noch an den 20. April vor 28 Jahren? Wahrscheinlich kaum jemand. Allenfalls bei einigen Tischtennisfans wird es klingeln, denn am 20. April 1992 wurde Jörg Roßkopf Tischtennis-Europameister. Spätestens mit diesem Einzeltitel wurde Roßkopf zu einem Superstar seines Sports, der in Deutschland bis dato zwar von unheimlich vielen betrieben wurde, das aber nicht sonderlich erfolgreich, wie Thorsten vom Wege erinnert.
Tischtennis galt in Deutschland lange Jahre als netter Freizeitspaß. Das ist übrigens heute noch so. Was aber dazu kam Ende der 80er, das war der leistungssportliche Aspekt. Und verantwortlich dafür waren vor allem zwei Herren, Steffen Fetzner und in erster Linie Jörg Roßkopf. Die beiden gewannen bei der Heim-WM in Dortmund 1989 einigermaßen sensationell den Titel im Doppel, ließen den favorisierten Schweden und vor allem den Chinesen keine Chance und rückten mit ihrem Erfolg ihren Sport als Spitzensport mit einem Schlag in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. Im Doppel spielte das Duo fortan weiter ganz vorne mit, aber auch als Einzelspieler etablierte sich Roßkopf, der gebürtige Hesse, mehr und mehr in der Weltspitze. 1988 und 1990 gab es bei der EM schon mal den Einzug ins Halbfinale. Zwei Jahre später in Stuttgart war es dann soweit. Der 22-Jährige stand im Endspiel.
Die Schleierhalle tobt, Sie können sich kaum vorstellen, was hier los ist. Und ich denke, viele, viele werden jetzt gleich auf ihn zustürmen. 20:13, der Aufschlag ist da, der Topspin ist da und Jörg Roßkopf ist Europameister.
Sein größter Erfolg im Einzel, einer, den er sofort den Fans in Stuttgart widmete.
Es ist schon irgendwo eine Sicherheit, die einem gibt, ein Publikum, wenn sie hinter einem stehen. Das ist für mich, glaube ich, der Ausschlag gewesen, warum ich hier im Finale noch so viel Kraft gab, da mich die Zuschauer nach vorne gepeitscht haben.
Und mit etwas Abstand wuchs dann auch die Freude über das Erreichte. Kontinentaler Champion, das hatte nach dem Krieg kein Deutscher vor ihm geschafft.
Das ist die höchste Krone, die man sich aufsetzen kann. Und ich habe das hier geschafft und mit 22, das ist schon Wahnsinn.
Was der spätere kontinentale Titelträger im Doppel und mit dem Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte, Roßkopf löste mit seinem Sieg einen kleinen Tischtennis-Boom aus. Er wurde das Vorbild späterer Stars wie Dmitri Ovtcharov oder Timo Boll und ist seiner Sportart bis heute erhalten geblieben. Denn nach Ende der erfolgreichen Karriere mit 5 Olympiateilnahmen, dabei gab es 1992 mit Speedy Fetzner Silber im Doppel und 4 Jahre später Bronze im Einzel, wechselte der Linkshänder auf die andere Seite der Platte. Als Bundestrainer ist Roßkopf dabei mindestens so erfolgreich wie einst als Spieler. Seinen größten Erfolg im Einzel aber, den errang er heute, vor 28 Jahren.
Das war Thorsten vom Wege über Deutschlands Mr. Tischtennis Jörg Roßkopf und das war's für diese Ausgabe von Sport Aktuell mit Bernhard Krieger. Machen Sie's gut.